Es gibt eine Geschichte von einem Mann, der eine Klippe hinunterfällt. Während dem Fallen streckt er instinktiv seine Hände aus und kann auf ganz wunderbare Art und Weise einen Ast erwischen, hält sich dran fest. Und jetzt kann man sich vorstellen, jetzt blickt er natürlich voller Panik und Angst nach oben und ruft, Hilfe, ist da oben jemand? Zu seiner völligen Überraschung hört er eine Stimme, ja. Oh, wer sind Sie? Ich bin Gott und möchte dir helfen. Oh, perfekt, was muss ich tun? Dann hört man von oben die Stimme wieder, lass den Ast los. Pause, lange Pause, ganz lange Pause. Und nach etlichen Sekunden des Schweigens hört man von unten eine Stimme, ist da sonst noch jemand oben? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber persönlich finde ich, loslassen ist eine extrem große Herausforderung. Loslassen ist nicht einfach. Wird die Katze in die Wohnung pinkeln, während wir im Tessin weilen? Hat die Schwiegermutter auch wirklich die Kaffeemaschine abgeschaltet, während wir hier im Bregenzer Wald ein Wellnesswochenende verbringen? Weshalb können wir seit Tagen diese tote Maus im Kinderzimmer nicht finden, trotz unerträglichen Verwesungsgeruch? Was tut eigentlich unser pubertärer Teenager jenseits von Mitternacht in den diversen Lokalen, während wir zu Hause alle schon schlafen? Was soll ich jetzt beruflich machen, da ich arbeitslos bin und meine Firma in Konkurs gegangen ist? Ist der Krebs nun bei Susanne besiegt? Oder wird sie bald sterben? Alle diese Fragen haben eines gemeinsam. Sie sind ein Test, eine Anfrage an mich, ob ich fähig bin, auch wirklich loszulassen. Und damit möchte ich euch heute Morgen einladen, mit mir gemeinsam dieses Thema Loslassen zu reflektieren. Ich hoffe, dass wir dabei erkennen, dass Loslassen Freiraum schafft. Das ist nicht nur eine Herausforderung, nicht nur was Schweres, sondern schafft Freiraum zum Leben. Wir werden erstens einmal in einem ersten Schritt ein Spannungsfeld gemeinsam betrachten, das uns bei dem Thema Loslassen auch begegnen wird. Wir werden zweitens einige Lebensbereiche sichten, wo wir besonders herausgefordert sind, praktisch immer wieder neu loszulassen. Und ich werde drittens eben auch auf diesen Freiraum, diese Freiheit verweisen, der sich für uns da auch erschließt, wenn wir wirklich immer wieder neu die Dinge, die uns im Leben begegnen, loslassen. Doch zuerst einmal zum Spannungsfeld. Wir leben von der Geburt bis zum Tod in einem Spannungsfeld zwischen Festhalten einerseits und Loslassen andererseits. Ich habe einen Film im Kino gesehen, Findet Nemo. Der Kindern. Ich war ganz begeistert von diesem Film. Ich liebe diesen Film. Und in diesem Film gibt es eine Szene, da spielen diese Möwen eine Oscar-verdächtige Nebenrolle. Und wisst ihr, diejenigen, die den Film nicht gesehen haben, die Möwen mussten einen extrem schwierigen, außergewöhnlich langen Text auswendig lernen für diesen Film. Nämlich genau ein einziges Wort. Meins. Meins, 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 meins. Und der Film gesehen hat, immer plären die Möwen, meins, 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 meins. Das ist das ganze Aussage im Film. Es geht nur um dieses eine Wort, meins. Und ich dachte mir, als ich diese Szene zum ersten Mal sah, das ist ein modernes Gleichnis dafür, für das Resultat des Sündenfalls. Und illustriert uns ganz, ganz eindrücklich eine Tendenz, an der wir Menschen oftmals leiden. Wenn man so 1. Mose 3 liest, da geht es um den Sündenfall, dann sehen wir, dass der Sündenfall eigentlich dahin führt, dass Menschen festhalten. Sünde bedeutet, ich halte fest meine Vorstellungen, meine Wünsche, meine Sicherheiten, meine Erwartungen, meinen Egoismus, meine Rechthaberei, meinen Besitz und so weiter und so weiter. Meins, meins, meins. Also man kann sagen, rein biblisch betrachtet ist Festhalten das natürliche. Loslassen dagegen ist eine geistliche Dimension. In 1. Petrus Kapitel 5, Verse 6 bis 7 lesen wir, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr all eure Sorge auf ihn werft. Petrus räumt an dieser Stelle mit falschen Klischees über Demut auf. Er sagt erstens einmal, sich zu demütigen bedeutet, seine Sorgen loszulassen und diese Sorgen auf Gott zu werfen. Seine Sorgen auf Gott zu werfen. Manchmal mit diesem Tennisball. Wir werfen die Sorgen weg, wir fangen sie wieder auf. Kennt ihr das? Werfen die Sorgen weg, wir fangen sie wieder auf. Manchmal spielen wir auch damit. Das tue ich jetzt nicht, dass ich nicht mehr treffe. Was Petrus hier sagt, ist eigentlich das Wort für werfen. Es ist wirklich das Loswerfen. Es ist auf Gott werfen, loslassen, Gott überlassen, wegwerfen und nicht wieder zurückholen. Werft all eure Sorge auf ihn. Ich finde das extrem herausfordernd. Ich merke immer wieder, manchmal tendiere ich mit diesem Tennisball, ich werfe die Sorgen weg, dann fange ich es wieder auf, es kommen eine Retour, ich werfe es weg, es kommen eine Retour. Es ist nicht einfach. Aber wir müssen sehen, loslassen und Gott überlassen bedeutet die Umkehrung des Sündenfalls, bei dem es um das Festhalten geht. Jedes Mal, wenn wir loslassen und Gott überlassen, ist es eine geistliche Dimension. Zweitens sehen wir hier, Kapitel 5, Vers 7, eine zweite Wahrheit über das Loslassen. Hier lesen wir im Text, er, Klammer Gott, ist besorgt um euch. Petrus sagt, loslassen können wir nur in dem festen Wissen, dass wir selbst gehalten werden. Das merke ich persönlich immer wieder. In dem Wissen, Gott hält mich fest, kann ich die Herausforderungen meines Lebens immer wieder neu loslassen. Das heißt, loslassen hat einen starken Verbündeten. Du wirst festgehalten. Fazit. Vom ersten Atemzug bis der letzte Vorhang fällt in unserem Leben. Leben wir in diesem Spannungsfeld zwischen Festhalten einerseits und andererseits zwischen auch dem Loslassen. Und ich glaube, es lohnt sich, so wie heute Morgen, mal ganz bewusst Zeit zu nehmen, um in die Katakomben unseres Herzens hinabzusteigen. Um mal auch ein Licht anzuzünden. Vielleicht entdecken wir dabei Dinge oder Bereiche, an die wir uns klammern, die wir festhalten. Und ich möchte jetzt, sag mal ganz bildhaft gesprochen, 4 Bereiche mit euch gemeinsam beleuchten, sozusagen ein Licht anzünden. 4 Bereiche, wo wir immer wieder neu herausgefordert sind, loszulassen. Erstens einmal, erster Bereich, wo ich persönlich immer wieder feststelle, ist, ich muss meine Erwartungen immer wieder neu loslassen. Das heißt, wir stellen manchmal ganz bewusst, manchmal weniger bewusst, immer wieder Fragen an das Leben. Auch Erwartungen. Wir erwarten beispielsweise von der Gemeinde, dass sie auf unsere Bedürfnisse eingeht. Oder wir erwarten irgendwo von unseren Kindern, dass die Früchte unserer christlichen Erziehung eines Tages sichtbar werden. Wir erwarten, dass unser Partner auf uns eingeht. Wir erwarten von Gott beispielsweise dieses und jenes. Wir erwarten, wir erwarten, wir erwarten. Bewusst oder unbewusst. Die Liste ist bei weitem nicht komplett. Persönlich beobachte ich, je höher meine Erwartungen sind, desto tiefer sind die Enttäuschungen. Und je hartnäckiger meine Erwartungen sind, desto größer ist die Unzufriedenheit, die sich einstellt, wenn meine Erwartungen nicht erfüllt werden. Ich werde das an einem Beispiel illustrieren. Bei uns zu Hause gibt es eine große Schublade mit Töpfen. Kochtöpfe, Pfannen. Manchmal helfe ich ja meiner Frau dann beim Abtrocknen. Und schon öfters habe ich mich dabei ertappt, wie ich bei Susanne herumnörgle, weil sie die Töpfe und Pfannen nicht so in die Schublade hineingibt, wie ich das tue. Ich stelle wieder fest, meine Frau hat ein anderes Ordnungssystem, als ich das habe. Doch wisst ihr was? Der eigentliche Grund für mein Nörgeln ist meine Erwartungshaltung. Meine Frau erfüllt nicht meine Schubladeneinräumerwartung. Ich dagegen erzeuge bei meiner Frau regelmäßig einen Geschirrtuchkonflikt. Wenn ich nämlich irgendwo einen nassen Fleck sehe, renne ich in die Küche meistens, nehme das beste Geschirrtuch, putze den nassen Fleck auf. Und das ist jetzt nicht die Erwartungshaltung meiner Frau, wie man mit Geschirrtüchern umzugehen hat. Ich erfülle nicht die Geschirrtucherwartungshaltung meiner Frau. Was ich sagen möchte, ist, wir beide, im Kleinen und im Großen, müssen immer wieder neu lernen, unsere Erwartungen in den Tod zu senken. Es sind oftmals kleine Dinge, aber es sind oftmals auch große Dinge, Erwartungen, die wir pflegen und hegen. Und wisst ihr, Erwartungen sind ernstzunehmende Liebeskiller, weil der Mensch mit seinen Erwartungen sich selbst in den Mittelpunkt stellt. Und das ist immer der Tod der Liebe. Denn wenn ich mich selbst in den Mittelpunkt stelle, kann ich den anderen nicht mehr in den Mittelpunkt stellen. Um das geht es. Meine Erwartungen sind dann wie eine Barriere, beispielsweise zwischen meinem Partner und mir gegenüber. Deshalb schreibt Paulus in Philipper 2,4, ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das des Anderen. Heißt übertragen, stelle nicht dich selbst in den Mittelpunkt, sondern den Anderen. Lass deine Erwartungen los. Lass diesen Ast los. Ob ich meine Erwartungen an meinen Partner, an die Kinder, an die Gemeinde, an Gott loslassen kann, ist auch ein Test für meine Liebesfähigkeit. Denn Liebe und Erwartungen ist ein Widerspruch in sich selbst. Liebe ist ein Geschenk und keine Forderung. Und da merke ich ganz persönlich, da bin ich immer wieder neu herausgefordert. Darüber möchte ich nachdenken, das möchte ich praktisch üben. Denn ich merke bei mir manchmal eine Tendenz, die mich persönlich wirklich erschreckt. Nämlich die Tendenz, andere in mein Wunschbild umzuformen. Wenn ich den anderen nicht loslasse, meine Erwartungen an den anderen nicht loslasse, stehe ich in der Gefahr, vielleicht bewusst oder unbewusst, andere zu manipulieren, so lange, bis mein Partner beispielsweise meinen Wunschvorstellungen entspricht. Ich habe das schon praktiziert zu Hause, muss das bekennen. Manipulieren, bevormunden. Manchmal ist sogar unsere Beziehung zum Herrn von diversen Erwartungshaltungen durchzogen. Wir erwarten beispielsweise, dass Gott uns segnet, dass er auf unsere Bedürfnisse eingeht, Gebete beantwortet und so weiter. Alles gute, wichtige Dinge. Doch möglicherweise, ich sage jetzt nur möglicherweise, erfüllt Gott deshalb deine Erwartungen nicht, weil er darauf wartet, bis du seine Erwartungen erfüllst. Ich möchte dich ermutigen, einfach das auch praktisch zu üben. Deine Erwartungen, die oftmals sowieso illusionär sind, regelmäßig in den Tod zu schicken. Besser deine Illusionen über die Ehe sterben, als deine Ehe stirbt an den Illusionen. Besser deine Illusionen über die Gemeinde sterben, als die Gemeinde zerbricht an deinen Illusionen. Besser deine Illusionen über das Wesen und Handeln Gottes sterben, als dein Glaube zerbröselt an deinen Illusionen. Schick das in den Tod. Lass diesen Ast los. Erwartungen. Zweiter Bereich. Fehlende Antworten loslassen. Ich glaube, die vielleicht beunruhigendste Frage, mit der jeder ernsthafte Christ irgendwann mal im Leben konfrontiert ist, ist die Frage, weshalb hüllt sich der Himmel so oft zu meinem Dilemma in Schweigen? Glaube, es ist nicht so sehr das erfahrene Leid, die Schmerzen, die Schicksalsschläge, die uns zusetzen, sondern es ist eben eher diese eine Frage, warum bleibt der Himmel geschlossen? Warum antwortet Gott nicht? Wir beten und erwarten Antworten. Wir fragen und erwarten Antworten. Wir suchen Antworten um Gott. Oftmals schweigt er. Ich erlebe das momentan ganz persönlich, das schon angedeutet, mit dem Konkurs unserer Firma, damit verbunden den Arbeitsplatzverlust und dann diese eine Frage, die ich regelmäßig auch die letzten Wochen gebetet habe. Herr, was jetzt? Kennst du diese Frage? Herr, was jetzt? Und steht so wie im Abgrund an der Klippe, sieht nicht mal den nächsten Meter, weiß nicht mehr, was tun. Was jetzt? Und ich muss bekennen, ich habe zu dieser Frage bis zum heutigen Tag keine Engelserscheinung gehabt. Es hat sich nicht der Himmel geöffnet und ein Brief kam herunter mit der Antwort auf diese eine Frage. Es gab kein übernatürliches Special-Effects-Erlebnis, keine Theophanie, keine Gotteserscheinung. Gott schweigt. Gott schweigt. Himmel ist geschlossen. Ich muss lernen, in diesem Bereich, aber auch in anderen Bereichen, mit fehlenden Antworten zu leben. Um nicht missverstanden zu werden, ich glaube zutiefst, Gott antwortet, Gott erhört Gebet und so weiter. Aber möglicherweise, auch wieder hier, möglicherweise antwortet Gott deshalb nicht auf unsere Gebete, weil er eines will, dein Vertrauen. Ja, das wunderbare Lied, das wir vorher gesungen haben. Euer Herz erschreckt ihn. Ich glaube an Gott, glaubt an mich. In ungewisser Zukunft, Gott Vertrauen haben wir gesungen. In auswegslosen Lagen, Gott Vertrauen. An hoffnungslosen Tagen, Gott Vertrauen. In den angsterfüllten Stunden, Gott Vertrauen. Ich habe gesagt, oh ja, ich keine Antworten bekomme. Ich setze alles auf feine Karte. Ich vertraue dir bedingungslos. Manchmal wünschte ich mir, Gott würde den Himmel aufreißen, würde sich abneigen zu mir und einmal mit einer hörbaren Stimme mir sagen, was ich tun soll. Stattdessen bleibt der Himmel geschlossen, Gott schweigt. Und ich sage, Herr, ich lasse los diesen Ast der fehlenden Antworten. Ich vertraue, ich setze alles auf eine einzige Karte, auf dich. Und weißt du was? Was ich gelernt habe und bemerkt habe, wenn ich das wirklich tue, dann kann ich mit fehlenden Antworten leben lernen. Dann kann ich dieses Spannungsfeld der fehlenden Antworten aushalten. Dann ertrage ich auch das Schweigen Gottes in bestimmten Situationen. Bei einem Schreibtisch, bei einem Arbeitsplatz liegt eine kleine Visitenkarte, darauf steht in dubio pro Deo, lateinisch übersetzt im Zweifel für Gott. Und so oft im Angesicht der ungelösten Fragen, die auch ich habe, habe ich dieses Kärtchen genommen, das betrachtet und gesagt, ja, ja, in dubio pro Deo. Auch wenn ich das jetzt nicht verstehe, auch wenn ich nicht einmal den nächsten Schritt in meinem Leben erkennen kann, ich setze sogar noch im Zweifel auf dich, ich vertraue dir. In dubio pro Deo, im Zweifel für Gott. Seid ohne Sorge. Johannes 14,1. Habt keine Angst, haben wir vorher gesungen. Interessant, das haben wir nicht abgesprochen, Franz Michel und ich. Vertraut Gott, vertraut mir. Seid ohne Sorge. Damit ist das Stichwort für den nächsten Punkt genannt. Sorgen loslassen. Letzte Warnung. Ihr könnt diesen Raum noch verlassen. Das ist nicht einfach. Das ist kein einfaches Thema, Sorgen loslassen. Weil wir Menschen, wenn wir den Begriff Sorgen hören, oftmals an Dinge denken wie Kummer, wie Ängste, wie Lasten, wie Bürden, Befürchtungen und so weiter. Aber das ist nicht, hör gut zu, das ist nicht das, was die Bibel unter Sorgen versteht. Die Bibel sagt, Sorgen kennzeichnen einen bestimmten Lebensstil. Sorgen kennzeichnen einen bestimmten Lebensstil. Ein Lebensstil, in dem Gott eine Nebenrolle einnimmt und nicht die Hauptrolle. Denn wenn ich mich sorge, dann kommt es ja ganz darauf an, dass ich letztlich die Herausforderungen und die Probleme, vor denen ich stehe, lösen kann. Rick Warren sagt, woher wissen Sie, ob Gott der Mittelpunkt Ihres Lebens ist? Wenn Gott die Mitte Ihres Lebens ist, beten Sie ihn an. Wenn nicht, sorgen Sie sich. Sorge ist die Warnlampe, die anzeigt, dass Gott beiseite geschoben wurde. In dem Augenblick, in dem Sie ihn wieder in die Mitte Ihres Lebens lassen, werden Sie Frieden finden. Also ich persönlich kann dem zustimmen, weil ich das so erfahre. Da denke ich beispielsweise über Dinge nach, ich grüble, zerbreche mir den Kopf über Sachen. Und ohne, dass ich es merke, ganz unbewusst, ganz langsam und sanft, habe ich Gott aus der Mitte, aus dem Zentrum meines Lebens verschoben, irgendwo an den Rand meines Lebens gedrängt. Nochmals ein Rückverweis, 1. Petrus 5, Verse 6 bis 7. Da werden wir aufgefordert, diese Sorgen auf Gott zu werfen. Und ich stelle fest, wie ich schon erwähnt habe, oh, das ist immer manchmal mühsam, eine Lebensaufgabe. Und Gott ist so ironisch. Er hat manchmal wirklich eine Prise Ironie. Denn ich saß am ersten Tag an dieser Botschaft, dieser Predigtvorbereitung, und da leuchtete in meinem Auto so eine Lampe auf. Eine gefährliche Lampe, eine unbedeutende, nicht erklärbare Lampe. Ich wusste gar nicht, was bedeutet diese Lampe. Dann sah ich im Handbuch nach, Motorenelektrikdefekt. Oha, danke mir. Da muss ich mal in die Werkstatt. Und ich ging in die Werkstatt, die checkt mit dem Computer das Auto und sagt, na, seine Glühkerze kaputt. Bagatelle, Kleinigkeit. Halbe Stunde Arbeit, Sie können auf Ihr Auto warten. Dann habe ich gewartet. Halbe Stunde, Stunde, eineinhalb Stunden. Ich war langsam etwas ärgerlich. Ich dachte, was tun denn die da in der Werkstatt? Nach eineinhalb Stunden kam der Werkstattleiter und sagte mit ernstem Gesicht, ja, mein Problem, die bekommen die Glühkerze nicht aus ihrem Auto, es ist festgefressen. Ah, und das war nicht die Wahrheit. Die Wahrheit war, der Mechaniker hatte die Glühkerze abgebrochen. Das habe ich dann erst am nächsten Tag erfahren. Aber ich wusste als Mechaniker, bin selber gelernter Mechaniker, oh, super GAU. Super, dachte auch ich, jetzt kann ich nach Hause laufen. Und wusste innerlich, ah, super, das ist jetzt wieder eine Möglichkeit, praktisch loszulassen. Sage und schreibe stand das Auto dann 7 Tage in der Werkstatt. Und niemand, nicht einmal ein herbeigerufener Motorenspezialist, konnte die abgebrochene Glühkerze aus dem Auto entfernen. Ah, super. Das sind so Momente, da kommen die Sorgen. Ja, was werden die Mechaniker jetzt tun? Klopf, klopf, klopf. Wer wird den ganzen Schaden bezahlen? Weil am Ende mussten die den ganzen Motor, oberen Bereich, Zylinderkopf und so weiter zerlegen. Wisst ihr, was das kostet? Mehrere tausend Euro. Boah. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe gesagt, okay, ich habe keine Lösung. Die Mechaniker haben auch noch keine Lösung. Ich lasse das einfach los. Ich lasse diesen Ast, diese Sorge einfach los, Herr. Vertraue, du wirst eine Lösung finden. All eure Sorge werft auf ihn. Welche Sorgen quälen dich zurzeit? Erwartungen loslassen. Fehlende Antworten loslassen. Sorgen loslassen. Und jetzt, was für die ganz Hartgesottenen ist, hat niemand den Raum verlassen. Jetzt kommt's ganz dick am Ende. Es geht um das Thema Stolz, weil ich muss eines bekennen, wenn ich heute Morgen hier stehe, muss ich bekennen, ich bin stolz. Beschämt mich ein wenig, dass ich das so bekennen muss, aber nach 20 Jahren, jetzt bin ich 20 Jahre überzeugter Christ, entdecke ich immer noch Spuren des Stolzes in meinem Herzen. In Form von Rechthaberei, Besserwisserei, Überheblichkeit und so weiter. Und was ich auch feststelle, es fällt mir immer noch schwer zu sagen, ich bin im Unrecht, ich habe einen Fehler gemacht, es tut mir leid, es fällt mir immer noch schwer. Lieber verstecke ich mich hinter fadenscheinigen Entschuldigungen, hinter Ausflüchten oder klugen Argumenten, Das zeigt sich beispielsweise, wenn ich eine Meinungsverschiedenheit mit Susanne habe, das prallt dann meine Meinung und ihre Meinung aufeinander. Und die Frage ist, wer wird heute wieder Recht behalten oder als Sieger den Platz verlassen? Auf jeden Fall, wenn ich das bin, merke ich, da kommt gleich der Stolz, klopft mir auf die Schulter und sagt, siehst du Peter, bist wieder im Recht gesehen. Aber wisst ihr was ich feststelle? Nicht ich war im Recht, sondern ich war zu stur und zu stolz, um mich korrigieren zu lassen. Das ist die Wahrheit, die ich oftmals bei mir feststelle. Zu stur und zu stolz. Stolz möchte seinen eigenen Kopf durchsetzen. Er duldet niemand an seiner Seite. Deshalb ist Stolz der große Zerstörer der Gemeinschaft. So viele Gemeinschaften, so viele Ehen zerbrechen, so viele Gemeinden zerbrechen. Der Grund ist oftmals Stolz, Unbelehrbarkeit. Stolz lähmt unsere Fähigkeit, mit anderen zurechtzukommen und lässt uns dagegen einsam und isoliert zurück. Zudem, und jetzt hör gut zu, das ist der Hammer, das müsst ihr mal verinnerlichen. Stolz ist das größte Hindernis, um Gott kennenzulernen. Stolz ist das größte Hindernis, um Gott wirklich in der ganzen Tiefe kennenzulernen. Ich möchte das am Beispiel vom Gebet illustrieren und verdeutlichen. Ich glaube, das ist mein Glaube, das ist meine Befürchtung, dass viele unserer Gebete zu oberflächlich sind. Da nennen wir Gott unsere Schwierigkeiten im Gebet, erwarten, dass er hilft. Doch was oftmals fehlt, was ich bei mir selber bemerkt habe, ist, dass wir es scheuen, über die versteckten Motive und Ziele hinter unserem Handeln nachzudenken. Und vor allem sperren wir uns davor, uns selbst mit unseren sündhaften, falschen Strukturen zu konfrontieren. Und dann gibt es noch jene Momente, wo wir Gott nicht tief in die Augen blicken. Ich habe Situationen erlebt in meinem Glaubensleben, da habe ich ganz bewusst Gott nicht tief in die Augen geblickt, weil ich gewusst habe, wenn ich das tue, dann bekomme ich die Wahrheit über mich serviert. Und die Wahrheit über mich, die ist nicht immer schön. Die Wahrheit über mich möchte ich manchmal gar nicht hören. Deshalb habe ich mich dabei ertappt, manchmal, dass ich Gott nicht tief in die Augen blicke. Blickst du Gott immer tief in die Augen? Damit er das Falsche über dir herausschneiden kann. Und weil wir Gott oftmals oder manchmal nicht tief in die Augen blicken, pflegen wir eine oberflächliche Beziehung zu ihm und lernen ihn nicht so kennen, wie er an und für sich uns offenbaren möchte. Was ich sagen möchte ist, es reicht nicht, die Straße zu kehren, sondern wir müssen mit Gott gemeinsam in die Kanalisation unseres dunklen Herzens hinabsteigen und uns um den ganzen Dreck und Unrat kümmern, den wir dort vorfinden. Und das tut weh. Das tut so weh. Weil das immer auch eine Konfrontation ist mit der dunklen Seite unserer Wahrheit, des alten adamitischen Menschen. In meinem ersten Jahr als Christ dachte ich, ja, mit der Zeit, wenn ich als Christ älter werde, unter Anführungszeichen, auf der Glaubensreise länger unterwegs bin, werden meine Kämpfe mit Gott weniger heftig sein. Sie werden abnehmen. Ich werde reifer werden. Und wisst ihr, genau das Gegenteil stelle ich fest. Je länger ich Christ bin, umso heftiger sind die Kämpfe, die Gott und ich austragen. Vor allem er mit mir. Früher kam er noch, um geistliche Pickel bei mir auszudrucken. Heute kommt er mit dem Skalpell. Mit dem Skalpell um das, was tiefgehend in mir drinnen ist. Das tiefgehendere, Falsche herauszuschneiden. Nicht Oberflächen, kosmetische Behandlung wie in den ersten Jahren, sondern Skalpell. Oh nein. Und die Frage ist, die ich mir stelle und die ich dir heute Morgen stelle, erlaube ich ihm dies? Erlaube ich Gott, dass er mit dem Skalpell kommen kann und tiefergehendere, schmerzhaftere Behandlungen bei mir vollzieht? Stolz loslassen bedeutet, Gott den Zugang zu den Katakomben unseres dunklen Herzens zu gewähren. Aber was ganz entscheidend ist, bei all diesen vier Punkten, auch im Thema Stolz, ist, dass wir erkennen, dass all das, was vielleicht jetzt auch etwas schwer angemutet hat, letztlich für uns Gewinn bedeutet. Loslassen bedeutet Gewinn. Und vor allem ist es auch Freiraum, schafft neuen Raum, eine neue Dimension der Freiheit. Denn jedes Mal, wenn ich loslasse und das, was mich bedrückt, Gott überlasse, werde ich Freiheit erleben. Ich werde frei von äußeren Dingen. Ich werde frei von Abhängigkeiten. Ich werde frei von Menschen. Ich werde frei von diesem einen Drang, alles im Griff haben zu müssen. Ich werde frei von falschen Erwartungshaltungen. Und ich werde vor allem in diesem Atemzug auch befreit, Gottes Erwartungen, die er an mich hat, zu erfüllen. Ich erfahre Freiheit von diesem Hang, auf alles eine Antwort haben zu müssen. Ich erfahre Freiheit, indem ich Sorgen hinter mir lasse. Und so weiter und so weiter und so weiter. Es ist immer Gewinn, das Loslassen. Es ist immer die Tür zur Freiheit, die geöffnet wird. Und hinter dieser Tür zur Freiheit bekommen wir ein Geschenk. Denn es gehört, wenn wir loslassen, bekommen wir ein großes Geschenk, nämlich das Geschenk der Gelassenheit. Gelassenheit. Und wir müssen sehen, Gelassenheit ist nicht das Ziel, das wir anstreben, sondern das Produkt, die Auswirkung unseres Loslassens. In dem Moment, wo wir Gelassenheit anpeilen, werden wir sie nicht erreichen. Wir werden sie vorspielen, vortäuschen. Aber Gelassenheit ist eine Auswirkung des Loslassens. Ein Geschenk, das man nicht erzwingen kann. Eine Zugabe des Loslassens. Gelassenheit stellt sich ein, wenn ich abgeben kann, wenn die Zeit reif ist. Wenn ich zurücktreten kann, wenn es erforderlich ist. Wenn ich Menschen stehen lassen kann, wie sie sind. Und wenn ich anderen zugestehe, Dinge so zu machen, wie sie sind als Persönlichkeiten und nicht so, wie ich mir das vorstelle. Gelassenheit stellt sich ein, wenn ich unerfüllte Träume und Wünsche loslasse. Loslassen ist Gewinn. Die Amerikaner sagen, let go and let God. Lass los und lass Gott. In diesen fünf Worten finden wir Freiheit. Jedes Mal, wenn ich loslasse, gebe ich Gott nämlich die Chance, auf seine Art und Weise zu handeln. Abraham musste seinen Sohn Isaak loslassen. Jesus musste die Herrlichkeit loslassen, die er beim Vater hatte. Paulus musste seine falsche Sichtweise über Gott loslassen. Die Jünger ihre konkreten Erwartungen, die sie an den Messias hatten, Thomas seine Zweifel, Petrus seinen Stolz und Johannes der Täufer seinen Dienst und am Ende sogar sein eigenes Leben. Was musst du loslassen? Heute. Wo bist du zurzeit besonders herausgefordert, loszulassen? Der UN-Generalsekretär Dag Hammarskjöld, überzeugter Christ, sagt einmal, in diesem gegenwärtigen Augenblick lasse ich all meine Pläne, Sorgen und Ängste los. Ich lege sie jetzt in deine Hände, Herr. Ich lockere den Griff, mit dem ich sie halte, und lasse sie dir. Ich lasse mich von dir tragen. Ich möchte jetzt, diesen letzten vier Minuten, euch ermutigen, eine konkrete Entscheidung zu treffen, aus all dem, was gesagt worden ist. Vielleicht nur eine konkrete Entscheidung, wo du persönlich gemerkt hast, da spricht Gott einen Bereich meines Lebens an, wo ich herausgefordert bin, loszulassen. Dann entscheide dich jetzt, in den folgenden Minuten, deinen Griff zu lockern. Und die nachfolgenden Fragen können eine Hilfestellung sein, den Griff zu lockern. Ich lockere den Griff und lass los meine Erwartungen. Ich frage dich, welche Gesichter haben deine Erwartungen? Welche bewussten oder unbewussten Erwartungen pflegst du? Kannst du beispielsweise deinen Ehepartner mit all seinen Eigenheiten loslassen? Oder bist du immer noch dabei, ihn in sein Wunschbild umzuformen? Bei welchen Menschen tendiere ich dahin, sie zu klammern? Wo bevormunde, dominiere oder manipuliere ich Menschen? Muss ich vielleicht meine Vorstellungen von der Gemeinde oder von Gott aus dem Käfig meiner falschen Erwartungen befreien? Wenn ja, wie sehen diese Erwartungen, die du persönlich an Gott und an die Gemeinde hast, in deinem Leben aus? Ich lockere den Griff und lass los fehlende Antworten. Wie heißen deine ungelösten Fragen, mit denen du leben musst? Wo erwarte ich mir Antworten von Gott? Ja, wo bestehe ich darauf, dass er mir antwortet? Bist du vielleicht manchmal insgeheim etwas frustriert, dass der Himmel sich zu deinen Herausforderungen, mit denen du konfrontiert bist, in Schweigen hüllt? Wo bin ich neu herausgefordert, fehlende Antworten durch Glauben zu ersetzen? Ich lockere den Griff und lass los den Ast der Sorge. Nochmals Rick Warren, der sagt, Sorge ist die Warnlampe, die anzeigt, dass Gott beiseite geschoben wurde. In dem Augenblick, in dem sie ihn wieder in die Mitte ihres Lebens lassen, werden sie Frieden finden. Haben Sorgen in meinem Leben dahin geführt, dass Gott an den Rand meines Lebens gedrängt wurde? Vielleicht ist heute jemand unter uns, der herausgefordert ist, ihn wieder in die Mitte seines Lebens zu lassen. Sagen, Herr, werfe alle meine Sorgen auf dich. Setze alles auf eine Karte, ich vertraue dir. Vielleicht geht es darum, Sorgen durch Vertrauen zu ersetzen. Ich lockere den Griff und lasse den Ast des Stolzes los. Die Frage ist ganz grundsätzlich, bin ich grundsätzlich überhaupt bereit, mich mit meinen falschen, sündhaften Strukturen konfrontieren zu lassen? Bin ich bereit, Gott tief in die Augen zu blicken? Vielleicht auch dann noch tief in die Augen zu blicken, wenn er mit dem Skalpell kommt, um das Falsche herauszuschneiden, das in den dunklen Kammern meines Herzens wohnt, damit in Folge Heilung geschieht. Heilung. Auch wenn es schmerzt, Heilung ist das Ziel, wenn Gott tiefe Eingriffe bei uns vornehmen möchte. Jesus sagt programmatisch über das Loslassen und festhalten Folgendes. Wer sich an dieses Leben klammert, alles, was ich jetzt erwähnt habe, klammert, der wird es verlieren. Wer dieses Leben verliert, wird sein Leben retten. Lukas 17,33. Und ich merke ganz persönlich, diese Aussage muss ich immer wieder auf meiner Glaubensreise neu verinnerlichen. Frage, Peter, wo klammere ich? Wo halte ich fest? Wo muss ich jetzt loslassen? Neu, heute. Hilfe! Ist da oben jemand? Ja. Oh, wer sind Sie? Ich bin Gott und möchte dich retten. Oh, perfekt, was muss ich tun? Lass den Ast los.